NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Thomas Spickhoffen. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der es um Milliarden geht. Es ist der Tag der Milliardensummen. In Wolfsburg macht VW Milliardenverlust, stellt Milliarden zurück, Euro. In Brüssel wird wieder über Milliarden Euro für Griechenland verhandelt. Und in Berlin geht es darum, wie viel Milliarden der Bund und wie viel die Länder für die Integration der Flüchtlinge zahlen. Damit uns bei all den Milliardensummen nicht schwindelig wird, dröseln wir das hier im Echo des Tages sorgfältig in aller Ruhe auseinander. Außerdem schauen wir zum Lunch in London, zu dem US-Präsident Barack Obama bei der Queen war, und natürlich müssen wir auch noch mal tief Luft holen, um den Tod von Prince zu verarbeiten. Für die Autoindustrie in Deutschland war das kein guter Tag heute. Hunderttausende Pkw müssen in die Werkstätten, aber wir fangen in Wolfsburg an, denn dort musste der größte Verlust, den Volkswagen in seiner Firmengeschichte je eingefahren hat, verkündet werden. Der Geschäftsbericht, die Tagesordnung des Aufsichtsrats waren voll von brisanten Punkten, tiefrote Jahresbilanz, milliardenhohe Rückstellungen, Streit um Bonuszahlungen für Vorstände. Einzelheiten aus Wolfsburg von Hilke Jansen.
Zwar hat der Konzern mit seinen Autos fast genauso viel verdient wie im Vorjahr, trotzdem hat VW einen Verlust von rund 1,6 Milliarden Euro eingefahren. Der Grund: VW muss insgesamt mehr als 16 Milliarden Euro zurücklegen, um alle bisher absehbaren Kosten im Zusammenhang mit Dieselgate bezahlen zu können, erklärt Vorstandschef Matthias Müller.
Also insbesondere Rückstellungen für anstehende technische und kundenbezogene Maßnahmen, Rückkäufe sowie Rechtsstreitigkeiten.
Auch der VW-Vorstand bekommt für das Jahr der Dieselkrise weniger ausbezahlt. Ein Teil der Prämien fällt automatisch weg, weil die Bilanz schlecht ausfällt. Freiwillig auf Geld verzichten muss die Top-Etage aber wohl nicht. 30% der Bonuszahlungen werden zwar vorerst einbehalten, aber möglicherweise dann später ausbezahlt, sagt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil.
Und eine Auszahlung wird je nach Kurswert vorgesehen erst in 3 Jahren im Jahre 2018. Der gesamte einbehaltene Betrag würde dann ausgezahlt werden, wenn im Jahre 2018 wir feststellen können, dass ein Kursziel von 125% erreicht worden ist.
Aufgeschoben wird auch der Bericht zur Aufklärung des Dieselbetrugs. Eigentlich wollte Volkswagen bis Ende April erklären, wer für die Manipulationen an Dieselautos verantwortlich war. Jetzt gibt es aber juristische Bedenken, sagt das Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Porsche. Der Bericht bleibt vorerst unter Verschluss.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre eine solche Veröffentlichung mit unvertretbaren Risiken für Volkswagen verbunden und kann daher aktuell nicht erfolgen.
VW hat zum Beispiel Sorge, dass Verhandlungen und Vernehmungen in den USA gefährdet wären, solange die Ermittler dort noch unterwegs sind. Auch in diesem Jahr rechnet Volkswagen damit, dass der Abgasskandal weitere Kosten verursachen wird. Auch der Umsatz wird sinken, heißt es in Wolfsburg. Arbeitsplätze seien aber nicht gefährdet, sagt Vorstandschef Müller.
Es gibt im Moment keine Annahme zu glauben, dass das Ergebnis des Jahres 2015 Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation in unserem Konzern hat. Sie wissen, dass die Sicherung von Arbeitsplätzen für uns ein sehr wichtiger Wert ist und an dem werden wir festhalten.
Der Abgasskandal hat auch die Dividende bei VW einbrechen lassen. Aktionäre sollen statt 4,86 Euro im Vorjahr nur noch 17 Cent pro Papier bekommen.
Aus Wolfsburg berichtete Hilke Jansen. Auch in Berlin ging es heute um den Abgasskandal. Verkehrsminister Alexander Dobrindt hatte direkt nach Bekanntwerden der VW-Schummeleien auch die Autos anderer Hersteller überprüfen lassen. Und jetzt werden 5 deutsche Hersteller mehr als 600.000 Autos in die Werkstätten rufen. Obwohl Minister Dobrindt doch immerhin heute auch eine gute Nachricht verkünden konnte.
Es wurde kein Fahrzeug identifiziert, das eine ebensolche Prüfzykluserkennung verwendet, wie VW sie eingesetzt hat.
Heißt, keine Schummelsoftware, wie sie VW verwendet hat. Also keine unzulässige Abschalteinrichtung. Im Mittelpunkt standen dann aber die rechtlich zulässigen Abschalteinrichtungen, sogenannte Thermofenster. Die schalten die Abgasreinigung aus, um den Motor bei Niedrigtemperaturen vor Beschädigung oder vor einem Unfall zu schützen.
Bei einigen der untersuchten Fahrzeugtypen bestanden in der Untersuchungskommission Zweifel, ob die gewählten Thermofenster in vollem Umfang durch den Motorschutz gerechtfertigt sind.
Ganz offensichtlich nicht. Denn
die Untersuchungskommission hat die betroffenen Hersteller aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um das Thermofenster auf das tatsächlich notwendige Maß zu beschränken.
Minister Dobrindt lobte die zugesagte Rückrufaktion der 5 Hersteller Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen und Opel. Die Serviceaktion soll noch in diesem Jahr in ganz Europa durchgeführt werden. Bärbel Höhn, grüne Umweltexpertin und langjährige NRW-Umweltministerin, prognostiziert:
Diese Rückrufaktion wegen nicht funktionierender Abgasreinigung wird sich auch in den nächsten Monaten um den ganzen Globus ziehen.
Der größte Umweltverschmutzer ist der Porsche Macan. Das Modell hält laut Prüfbericht den Negativrekord mit dem größten Stickstoffausstoß bei abgeschalteter Abgasreinigung, gefolgt von der Mercedes V-Klasse. Bärbel Höhn wundert das überhaupt nicht. Sie sagt zu dem Untersuchungsergebnis:
Jetzt kommt die Lawine richtig ins Rollen. Es war eben nicht nur VW, sondern auch andere Autohersteller, die Verbraucher betrogen haben und der Umwelt geschadet haben. Und das Ganze mit Wissen der Bundesregierung. Die kann momentan den Betrug einfach nicht mehr unter der Decke halten und muss reagieren.
Eine Maßnahme werden strengere Prüfungen des Kraftfahrtbundesamts sein. Sogenannte Dopingtests in Prüfanlagen. Ob schnell Besserung eintritt, bleibt fraglich, denn europaweit gelten die gleichen Normen. Die werden aber überall anders ausgelegt. Deswegen sieht Dobrindt dort auch Handlungsbedarf bei der Verbesserung der Typgenehmigungsverfahren. Dafür ist aber die EU-Kommission zuständig.
Aus Berlin berichtete Marita Knipper. Hunderttausende Autos müssen zurückgerufen werden. Volkswagen bildet gigantische Rückstellungen. Das Vertrauen in die deutsche Automobilindustrie ist angeknackst, oder? Oder ist das letztlich nur ein harmloser Blechschaden? Oder vielleicht doch ein teurer Fall für die Werkstatt? Oder sogar ein umfassender Totalschaden, von dem sich das deutsche Automobil und seine Industrie so schnell nicht mehr erholen werden? Julia Barth kommentiert.
Das Ausmaß der Tricksereien deutscher und anderer Autohersteller ist so erschreckend wie erwartbar. Doch daran sind nicht allein die Konzerne schuld, sondern auch die Bundesregierung, die ihnen die großzügige Auslegung einer veralteten und unscharfen EU-Norm mit ermöglicht hat. Weil sie jahrelang wohlwollend weggeschaut und sich in Brüssel nie ernsthaft dafür engagiert hat, Abgas- und Verbrauchstests zu verschärfen. Im Gegenteil, die Autohersteller sind auch deshalb jahrelang mit geschönten Abgaswerten durchgekommen, weil deutsche Regierungen in Brüssel auf Druck der Autolobby regelmäßig gebremst haben. Und die Geheimniskrämerei des aktuellen Verkehrsministers in den vergangenen Monaten hat den Eindruck, dass die Bundesregierung sich von der Autolobby treiben lässt, sogar noch verstärkt. Monatelang musste die Öffentlichkeit auf die Ergebnisse der Untersuchungskommission warten. Dass auch andere Hersteller tricksen, wenn auch nicht ganz so dreist wie VW, lag schon länger auf der Hand. Doch etliche Prüfungen und Belege dafür, etwa der Deutschen Umwelthilfe, hat der Minister stoisch ignoriert. Hat auch dem VW-Konzern gegönnt, erst noch die Einigung mit der US-Justiz unter Dach und Fach zu bringen, bevor der Skandal wieder auf die bundespolitische Tagesordnung kommt. Die Konsequenzen, die der Verkehrsminister aus dem Abgasskandal und den Untersuchungsergebnissen zieht, sind gut und richtig. Aber sie kommen zu spät und greifen zu kurz. Ja, die Tests werden auf die Straße geholt. Das Kraftfahrtbundesamt führt unabhängige Kontrollen ein. Die Hersteller müssen belegen, dass es tatsächlich notwendig ist, die Abgasreinigung ab einer bestimmten Temperatur abzuschalten, um dem Motor nicht zu schaden. Doch Druck auf die Autokonzerne übt Alexander Dobrindt damit nur vermeintlich aus. Nach wie vor weigert er sich, auch das Umweltbundesamt mit ins Boot zu holen, lässt die Tatsache unter den Tisch fallen, dass das Kraftfahrtbundesamt erheblich personell aufgestockt werden müsste, wenn es wirklich ernsthaft und regelmäßig unangekündigte Tests machen soll. Und auch auf EU-Ebene hat Alexander Dobrindt längst nicht so viel erreicht, wie er vorgibt. Denn die Vorgaben bei den geplanten Tests unter Realbedingungen sind weit weniger streng als die im Labor. Die schwammige EU-Norm bleibt erstmal bestehen. Wenn die Bundesregierung es wirklich ernst meint, sich von der Autolobby emanzipieren zu wollen, dann muss sie in Brüssel jetzt endlich mit Werf dafür kämpfen, dass sich was ändert. Bevor dieser Beweis nicht erbracht ist, bleiben etwaige Ankündigungen nicht mehr als ein Lippenbekenntnis.
Ein Kommentar von Julia Barth. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Um Milliarden soll es jetzt noch einmal gehen und erneut ist der Spielort Berlin. Dort trafen sich heute die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs aus den Bundesländern, um über die Verteilung der Kosten für die Flüchtlingsunterbringung und Integration zu sprechen. Vor wenigen Minuten kam die Bundeskanzlerin dann an die Öffentlichkeit. Alle erwarteten ein Ergebnis, aber dann hat sie sich ganz überraschend geäußert zum Fall Böhmermann. Volker Schaffranke hat das für uns in Berlin beobachtet. Was hat denn die Kanzlerin zum Fall Böhmermann gesagt, Herr Schaffranke?
Also wir saßen als Journalisten im Kanzleramt und haben schon gedacht, jetzt gehen wir ins Detail bei der Frage, was bekommen die Länder denn an Mehrkosten durch den Bund bei der Flüchtlingsbetreuung? Und als Merkel eine allgemeine Frage zu ihrer morgigen Reise mit den EU-Vertretern in die Türkei gestellt bekam, da musste ich nochmal die Ohren spitzen. Denn die Kanzlerin hat ohne Not und ohne, dass sie danach gefragt wurde, gesagt, dass sie sich in Sachen Böhmermann geärgert hat. Und über wen? Da wurde sie dann noch sehr deutlicher.
Dann ärgere ich mich darüber, dass ich am 4. April vom bewusst verletzend gesprochen habe und damit der Eindruck entstanden ist, dass hier meine persönliche Bewertung zu irgendetwas etwas zählt. Das war im Rückblick betrachtet ein Fehler und hat dazu geführt, dass jetzt der Eindruck entsteht, Meinungsfreiheit sei nicht mehr wichtig, Pressefreiheit sei nicht mehr wichtig. Und mir ist dieses wichtig und wird es auch weiter wichtig bleiben. Und das leitet mich bei allen Gesprächen.
Also das finde ich schon, ich würde mal sagen, mehr als nur bemerkenswert, dass die Kanzlerin in einer ganz anderen Pressekonferenz etwas zu dem Fall Böhmermann gesagt hat und sich selbst ja nochmal in ein Licht gestellt hat, wo viele sie auch hingedrückt haben, dass sie im Grunde genommen einen Deal mit Erdogan eingegangen ist und das auf Kosten der Meinungsfreiheit in Deutschland, das konnte sie und wollte sie nicht auf sich sitzen lassen, vor allem wenn sie morgen in die Türkei reist. Ja, also ich finde, das ist durchaus bemerkenswert und ein ganz anderes Thema, auf das wir eigentlich alle eingestellt waren.
Ja, das stimmt. Eine selbstkritische Kanzlerin zu einem interessanten Zeitpunkt mit einer interessanten Äußerung. Sicherlich werden wir in den folgenden Nachrichtensendungen darauf auch noch mal eingehen. Lassen Sie uns noch kurz gucken auf das Ergebnis des eigentlichen Themas, des eigentlichen Treffens. Gab es denn da überhaupt ein Ergebnis zum Thema Geldverteilung, Flüchtlinge?
Nein, es gibt keine konkrete Summe, die jetzt auf dem Tisch liegt, die die Länder ja eigentlich haben wollten. Da hat man sich vertagt auf Ende Mai. Was auf dem Tisch liegt, ist eine erneute und klare Zusage der Kanzlerin. Die Kosten für die Flüchtlinge sind eine gesamtstaatliche Aufgabe. Soll heißen, der Bund hat die deutlichen Worte aller 16 Ministerpräsidenten offenbar sehr gut verstanden und begriffen. Es geht den Ländern um eine dauerhafte zusätzliche Finanzierung der Länder bei den Flüchtlingskosten und die muss der Bund berücksichtigen. Also ich würde vermuten, dass bis zum nächsten Treffen diese 50-50-Regelung, die die Länder haben wollen, also wir teilen uns diese Kosten, dass das nicht hinhaut, aber mehr als 20-30% kommen sicherlich dabei raus.
Die Kanzlerin äußert sich zum Fall Böhmermann, aber zum Thema, wer zahlt die Flüchtlingskosten, in welchem Anteil, in welcher Höhe, gibt es noch kein Ergebnis mehr, vielleicht dazu im Mai. Vielen Dank erstmal an Volker Schaffranke bis hierhin in Berlin. Es gibt aber wieder eine Ampelkoalition auf Länderebene. 21 Jahre nach dem Ende der Ampel in Bremen haben sich in Rheinland-Pfalz SPD, FDP und Grüne zusammengetan unter Malu Dreyer von der SPD. Das ging relativ schnell. 3 Wochen haben sie nur verhandelt für dieses Bündnis. Aber die Überschrift des Koalitionsvertrages, der da heute präsentiert wurde, die hätte auch über anderen Bündnissen stehen können. Sozial gerecht, wirtschaftlich stark, ökologisch verantwortlich. Wer will das nicht? Aus Mainz berichtet Armin Angele.
Mehr Geld will die Ampelkoalition für den Bau von Straßen und Radwegen bereitstellen. Und zwar pro Jahr 120 Millionen Euro. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bildung. Die soll weiter kostenfrei bleiben, von der Kita bis zur Hochschule. Auch die Meisterprüfung soll künftig gebührenfrei sein. Stärken will die Koalition die Schulen, Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Um eine gute Unterrichtsversorgung zu gewährleisten, werden wir 270 Lehrerstellen zusätzlich jetzt erstmal schaffen. Außerdem wird wie vorgesehen der Vertretungspool eben auch aufgestockt werden auf die 1000 Beamtenstellen.
Die neue Regierung will auch sparen. Im Landesdienst sollen nach und nach 2000 Stellen wegfallen. FDP-Landeschef Volker Wissing spricht von einer guten Atmosphäre bei den Verhandlungen.
Es waren Gespräche mit großer Ernsthaftigkeit. Wir haben uns die notwendige Zeit genommen, um in den Bereichen, in denen es besonders knifflig war, uns bis in die kleinsten Details mit der Materie auseinanderzusetzen, weil wir vermeiden wollten, dass wir am Ende etwas vereinbaren, was vielleicht faktisch gar nicht umsetzbar ist. Wir gehen hier ein neues Bündnis ein in einer schwierigen Zeit. Deswegen galt hier Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
Im Vergleich zur bisherigen rot-grünen Landesregierung schafft die Ampelkoalition ein zusätzliches Ministerium. Insgesamt sind es 9. Die SPD bekommt 5 Ministerien, eins mehr als die beiden kleinen Parteien zusammen haben. Diese erhalten je 2. Die SPD behält die Ressorts Finanzen, Inneres, Soziales und Bildung und bekommt ein neues mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und Kultur. Das Wirtschaftsministerium und die Justiz gehen an die FDP. Die Grünen behalten das Umwelt- und das Integrationsministerium. Die grüne Landesparteichefin Katharina Binz zeigt sich mit dem Ergebnis der Verhandlungen zufrieden.
Ich kann Ihnen sagen, dass diese gute Atmosphäre auch die ganzen 3 Wochen über beibehalten hat. Und um am Ende, wie ich finde, zu Ergebnissen zu kommen, die wirklich tragfähig sind.
Die Grünen werten es als Erfolg, dass sie die Bereiche Integration und Energie behalten dürfen. Die FDP kann sich freuen, weil das Wirtschaftsministerium aufgestockt wurde, und zwar um die Bereiche Landwirtschaft und Verkehr. Den Koalitionsvertrag lassen SPD und FDP noch von Parteitagen absegnen. Die Grünen machen dazu eine Urabstimmung. Stimmen die Parteigremien zu, wird die neue Ampelregierung am 18. Mai offiziell vereidigt.
Aus Mainz berichtete Armin Angele. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama, ist auf Abschiedstournee in Europa. In Hannover wartet man schon ganz gespannt auf ihn. Heute aber war er erst noch mal in London. Und das ist ein politisch heikler Besuch. In gut 2 Monaten stimmen die Briten darüber ab, ob sie in der Europäischen Union bleiben oder eben nicht. Und im Daily Telegraph veröffentlichte der US-Präsident heute zum Antritt seines Besuches einen Artikel zu diesem Thema, und er ist ja bekanntermaßen ein EU-Anhänger, jedenfalls wenn es um die britische Mitgliedschaft geht. Am Mittag war Barack Obama dann zum Lunch bei der Queen eingeladen und danach traf er sich mit Premierminister David Cameron. Aus London berichtet Stefanie Pieper.
Barack Obama ist stets ein gern gesehener Gast in der Downing Street. Rühmen sich doch die Briten ihrer Special Relationship mit den Amerikanern. Heute empfängt der britische Premierminister den US-Präsidenten besonders gern, denn das Schicksal Großbritanniens in der EU und auch das von David Cameron entscheidet sich am 23. Juni beim Volksentscheid. Davor kann er die Hilfe des großen Bruders aus Übersee gut gebrauchen. Und so empfiehlt Obama in einem Artikel für den konservativen Daily Telegraph, dem engsten Verbündeten denn auch der EU nicht den Rücken zu kehren.
Die Europäische Union schränkt den britischen Einfluss in der Welt nicht ein, sondern vergrößert ihn. Gemeinsam haben die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und die EU nach Jahrhunderten des Krieges Jahrzehnte des Friedens geschaffen und die Welt zu einem sichereren, besseren Ort gemacht.
Der Präsident beschwört die Briten. Wie ihr euch beim Referendum entscheidet, ist von großer Bedeutung auch für die USA. Die EU mache Großbritannien stärker, wirtschaftlich und politisch. Klartext aus der Feder Obamas. Hochwillkommen bei all jenen, die das Land in der EU halten wollen. Denn laut Umfragen steht es spitz auf Knopf. Die Intervention des US-Präsidenten verteidigt Professor Tom Packer von der Universität Oxford.
Zum einen ist Obama überzeugt von multilateralen Organisationen. Zum anderen wollen uns die USA weiter in der EU haben, weil sie uns als pro-amerikanische Stimme innerhalb der EU sehen.
Obama lasse sich vor Camerons Karren spannen, klagen dagegen die Befürworter eines Brexit über den Besuch des engsten Verbündeten. Der wortmächtigste EU-Gegner, Londons Bürgermeister Boris Johnson, sagte heute, die USA würden niemals einer Organisation wie der EU beitreten, und deshalb verbitte er sich den Rat aus Washington.
Ich finde es geradezu pervers, dass die USA uns drängen, uns immer tiefer zu verstricken in ein System, bei dem 60% unserer Gesetze aus der EU kommen. Während die USA selbst nicht im Traum daran denken würden, sich rechtlich einer internationalen Institution zu unterwerfen.
Vor den politischen Gesprächen mit Cameron machten Obama und seine Frau Michelle am Mittag einen Abstecher nach Windsor. Der US-Präsident wollte Elisabeth II. Gern nachträglich zu ihrem 90. Geburtstag gratulieren, von Staatsoberhaupt zu Staatsoberhaupt bei einem privaten Lunch. Aus dem Palast verlautete kein Sterbenswörtchen, ob das Präsidenten und das royale Paar dabei auch über den bevorstehenden EU-Volksentscheid gesprochen haben. Beim Gespräch Obama-Cameron wiederum dürfte es nicht allein um das EU-Referendum gehen, sondern um all die Krisenherde, von Libyen über Syrien bis zur Ukraine.
Aus London berichtete Stefanie Pieper. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info, in dem es jetzt noch einmal um Milliarden geht, und zwar konkret um 86 Milliarden Euro. So viel Geld ist drin im dritten Rettungspaket für Griechenland, wobei Griechenland selbst aber erst selbst noch ein ganzes Paket von Reformen verabschieden muss, bevor es an dieses Geld kommt. Die Euro-Finanzminister haben heute in Amsterdam über den Stand der Dinge beraten, und ganz wesentlich ging es dabei um die Frage, ob Griechenland Erleichterungen bei seinen Schulden erhalten oder erst mal mit den Reformen vorankommen soll. Einzelheiten aus Brüssel von Ralf Siener.
Welcome everyone, welcome to Amsterdam.
Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem kam in Amsterdam schnell zum Kernthema.
Let's first turn to Greece.
Griechenland stand heute im Mittelpunkt der Diskussionen der Finanzminister der Euro-Staaten in Amsterdam. Die Regierung in Athen habe in den letzten Tagen erhebliche Anstrengungen unternommen, um bei der schwierigen Reform des Renten- und Steuersystems und bei der Privatisierung von Staatsbetrieben voranzukommen.
The pension reform, the income tax reform, the establishment of the privatization fund.
In diesen wichtigen Reformfragen stehen Griechenland, die Troika der EU-Geldgeber und der Internationale Währungsfonds laut Dijsselbloem kurz vor einer Einigung.
We are very close.
Deshalb ist der Euro-Gruppenchef optimistisch, dass bereits am nächsten Donnerstag die erste Überprüfung der griechischen Reformen abgeschlossen werden kann.
We can have a further Eurogroup next Thursday.
Und zwar im Rahmen einer erneuten Eurogruppensitzung, auf der dann auch die nächste Milliardentranche für die Tsipras-Regierung freigegeben werden könnte. Damit es zu dieser Eurogruppensitzung und zu der Kreditfreigabe am kommenden Donnerstag kommt, muss Athen allerdings über die bereits zugesagten Sparmaßnahmen hinaus einen Notfallplan erarbeiten, ein zusätzliches Sparkonzept, und zwar bereits in den nächsten Tagen, so die Aufforderung der Eurogruppe an die Tsipras-Regierung.
To work as quickly as possible in the coming days on this contingency mechanism.
Es geht um einen Notfallplan für den Fall, dass die bisherigen Sparmaßnahmen nicht ausreichen, weil Griechenlands Wirtschaftswachstum zum Beispiel schwächer ausfällt als von der EU im dritten Hilfspaket unterstellt. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, warnte in Amsterdam vor zu großem Optimismus, auch wenn das Europäische Amt für Statistik für 2015 von einem griechischen Haushaltsüberschuss vor Zinszahlungen von 0,7% ausgeht. Der IWF pocht zwar weiterhin darauf, Griechenlands Schuldenberg zu reduzieren, dazu sei aber kein Schuldenschnitt notwendig, betonte IWF-Chefin Christine Lagarde und korrigierte damit in Amsterdam die bisher kompromisslose Griechenland-Position des IWF in Sachen Schuldenerlass.
No haircut is needed. So the nominal value of the debt does not have to be changed.
An der Höhe der griechischen Schulden, die zurzeit 177% der Wirtschaftsleistung ausmachen, müsse sich nichts ändern, unterstrich die IWF-Chefin.
Aus Amsterdam berichtete Ralf Siener. Mehr als 150 Länder dieser Erde wollen in den nächsten Stunden das neue Klimaschutzabkommen unterzeichnen. Ausgehandelt wurde es Ende vergangenen Jahres in Paris, und in New York gibt es jetzt eine große Zeremonie dazu. Für Deutschland wird Umweltministerin Barbara Hendricks unterschreiben. Dann aber muss das Werk noch ratifiziert werden in mindestens 55 Staaten, die zusammen mindestens 55% des Treibhausgasausstoßes zu verantworten haben. Es ist also noch ein langer Weg, bis das Abkommen tatsächlich in Kraft treten kann. Aus New York berichtet Georg Schwarte.
Trompetenklänge im Weltsaal, Staats- und Regierungschefs im Publikum, Frankreichs Präsident Hollande und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon oben am Marmorpult und mittendrin der Sonderbotschafter für den Klimaschutz, der Schauspieler Leonardo DiCaprio, der Abraham Lincoln zitierend in den Saal zeigt: Ihr seid die letzte beste Hoffnung der Welt.
That is our charge now. You are the last best hope of Earth. We ask you to protect it. Or we and all living things we cherish are history.
Wenn ihr unsere Erde nicht schützt, sind wir alle Geschichte. Der Hammerschlag des UN-Generalsekretärs schließlich eröffnete die feierliche Unterzeichnungszeremonie.
I now declare the Paris Agreement for Climate Change open for signature.
Als erster unterschrieb Frankreichs Präsident Hollande. Über 170 Nationen folgen zur Stunde, unterzeichnen, wie auch die deutsche Umweltministerin Barbara Hendricks, was 196 Länder im Dezember in Paris beschlossen, den Klimavertrag, der das Klima und die Welt retten soll. Über 170 Nationen unterschreiben schon heute, am ersten Tag der Offenlegung des Vertrages, Ein historischer Rekord, nicht der einzige, sagt Ban Ki-moon.
We are breaking records in this chamber. And that is good.
Wir brechen hier im Saal einen Rekord, das ist gut, aber es gibt andere Rekorde, Wärmerekorde, Rekordeisschmelze, Rekordmengen an Treibhausgasen in der Atmosphäre. Staats- und Regierungschefs folgten als Redner. Die Inselstaaten im Südpazifik, die unterzugehen drohen, aber auch die Industrienationen wie Kanada, dessen neuer Premier Justin Trudeau unter dem Beifall der Zuhörer versprach, den Entwicklungsländern finanziell im Kampf gegen den Klimawandel beizustehen. Sie sollten nicht für etwas bestraft werden, was sie nicht verursacht haben, noch sollten wir sie vom Wachstumsmarkt der erneuerbaren Energien ausschließen. 2,56 Milliarden Dollar in den nächsten 5 Jahren versprach Kanada. John Kerry, der Außenminister der USA schließlich, er brachte seine Enkelin mit und versprach, dass die USA bis Ende des Jahres den Klimavertrag ratifizieren werden. Ein großes Versprechen eines großen Treibhausgasemittenten. Und Kerry zitierte einen anderen großen Namen, John F. Kennedy. Hier auf der Erde, so hatte der in seiner Antrittsrede als Präsident einst verkündet, sind wir dafür verantwortlich, Gottes Werk umzusetzen.
Here on Earth, God's work must truly be our own. Thank you.
Aus New York berichtete Georg Schwarte. Tränen, Trauer und Bestürzung weltweit. Prince ist tot. Er starb gestern, gerade mal 57 Jahre alt und offenbar auch, soweit wir das bislang wissen, völlig überraschend. Eine Autopsie soll noch Klarheit über die Todesursache bringen, aber das könne noch Wochen dauern, hieß es heute. Die Popwelt hat einen ihrer bedeutendsten Künstler verloren, aber das war für viele auch Grund, an seine große Kunst, an seine künstlerische Botschaft zu erinnern und sie auch zu feiern. Aus Washington, Martina Butler.
Eine Nacht lang Prince feiern, das war die spontane Idee von Regisseur Spike Lee. Er hat in New York zu einer Blockparty eingeladen und Tausende sind gekommen, haben das musikalische Genie gefeiert und zu seiner Musik ausgelassen getanzt.
We were all stunned by sudden death, but he's still here in his spiritual form.
Sie seien alle noch geschockt von der Nachricht, aber Prince sei in seiner spirituellen Form immer bei ihnen, sagt Spike Lee. Und viele Kollegen kämpfen mit den Tränen, wenn sie über den 57-Jährigen reden, so wie Stevie Wonder bei CNN.
Yeah, I think I would probably break down if I do a song right now.
Wenn ich jetzt ein Lied von ihm singen würde, würde ich womöglich zusammenbrechen. Er war einfach unglaublich und ich bin froh, dass ich ihm das letzte Mal zu ihm gesehen habe, I love you sagen konnte.
I say to him, I love you, the last time I saw him.
Prince hat zu Stevie Wonder aufgeschaut, ihn bewundert. Er war sein erklärtes Vorbild. Dabei klingt es so, als wäre es andersrum genauso gewesen.
You know, the times that we did jam together, were amazing.
Wenn wir zusammen gejammt haben, war das unglaublich. Er hat so viele verschiedene Kulturen zusammengebracht. Er hat Klassik, Jazz, Country, Rock, Blues, Pop gespielt, wenn ihm danach war. Er war einfach ein großartiger Musiker.
He played Blues, he played Pop, he played everything. He was just a great musician.
Aretha Franklin, Dionne Warwick und auch Naomi Campbell, sie alle sind geschockt vom Tod des Mannes in Glitzeranzügen und schrillen Hemden. Naomi Campbell erzählt, dass sie die Nachricht gar nicht glauben wollte.
He was a genius. He was such a genius.
Er war so ein Genie, sagt das Topmodel traurig. Der politische Kommentator Van Jones war ein guter Freund von Prince. Ihm ist es wichtig, sich nicht nur vor dem Musiker zu verneigen. Es gebe eine Seite von Prince, über die der Musiker nicht gesprochen habe. Sein Engagement für andere. Nachdem der schwarze Freddie Gray in Baltimore in einem Polizeiauto gestorben ist, hat er einen Song für Baltimore geschrieben, dort ein Konzert gegeben.
Baltimore. We went to Baltimore.
Wir sind nach Baltimore gegangen, nach New Orleans. Die Konzerte, die er gemacht hat, waren ein Cover, damit er in Städte gehen konnte und dort mit Organisationen zusammenarbeiten konnte, um zu helfen und Menschen zu berühren.
Prince sei nicht der Typ gewesen, der einen angerufen habe, wenn man oben auf war. Ganz im Gegenteil. Er sei derjenige gewesen, der sich gemeldet habe, wenn es einem dreckig ging.
Er hat ein Projekt mit ins Leben gerufen, wo 15 große Technologiefirmen in die ärmeren Viertel gehen und mit den jungen Leuten da arbeiten, damit sie Jobs im Silicon Valley bekommen. Und er hat eine Organisation unterstützt, die Solaranlagen auf Dächer gebracht hat. Es gibt in Kalifornien Leute, die eine Solaranlage auf dem Dach haben und nicht wissen, dass Prince die bezahlt hat.
Justin Timberlake schrieb bei Instagram, dass in jedem seiner Songs ein bisschen Prince steckt. Und Madonna sagt, sie trauere um einen großen Visionär. Tom Hanks ist mit Prince groß geworden seit den 70er Jahren und verneigt sich bei CBS vor dem Künstler.
Good night, sweet prince.
Gute Nacht, Prinz. Mögen Engel dich zu deiner Ruhestätte begleiten. Es ist ein harter Tag.
Und vor dem Haus von Prince in Minneapolis haben sich Menschenmassen getroffen. Sie haben Blumen niedergelegt, geweint, gesungen und über den Mann ihrer Stadt geredet.
Aus Washington berichtete Martina Butler und das war das Echo des Tages. Sie können die Sendung nochmal nachhören auf wdr5.de und ndr.de/info. Kommen Sie gut ins Wochenende. Aus dem Studio verabschiedet sich Thomas Spickhofen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.